Ja, Papa, ich danke dir, dass wir uns hier treffen dürfen und danke, dass du da bist mit deinem Geist und längst in uns wirkst. Und ich bitte dich, dass du jetzt hier redest, dass es nicht ich bin und dass du die Herzen öffnest für das, was du zu sagen hast. Amen. Ja, ich darf mal wieder predigen. Habe auch letztes Jahr zu Pfingsten gepredigt, habe ich da mal festgestellt. Habe schon überlegt, ob ich die nochmal wiederhole, mal gucken, ob es jemanden auffällt. Nein, mal ein völlig anderer Aspekt. Ich habe das letzte Mal sehr viel darüber gesagt, über Geistesgaben und über die Wirkung des Heiligen Geistes und über das, was Gott so Übernatürliches in unserem Leben tut. Und heute habe ich mal einen ganz anderen Aspekt dazu mitgebracht. Es ging letzte Mal darum, um die Himmelfahrt in der letzten Woche, war Himmelfahrt. Jesus geht. Und ich habe mich immer gefragt, ja, warum geht Jesus eigentlich? Wäre es nicht viel schöner, mit ihm einfach mal eine Runde spazieren gehen zu können und ein bisschen mit ihm zu quatschen? Ich habe mir das so vorgestellt und ich war die letzten zwei Tage mit meiner großen Tochter wandern. Und heute ist uns so ein kleines Ding passiert. Wir sind einen Weg lang gegangen und dieser Weg war eigentlich immer markiert und irgendwann endete der so in einem Wust aus Harvesterspuren und wir haben irgendwann einfach eine davon genommen und gedacht, komm, das muss der Weg sein, geht los. Irgendwann standen wir an einem Abhang, so mittelst im Wald, ging so 10 Meter bergab und unten hört man Flussrauschen. Und wir sind da runter, sind irgendwie über die Bäume, die da unten umgekippt waren, geklettert und haben versucht, uns irgendwie durchzukämpfen, kommen an den Fluss und stellen fest, hier geht's nicht weiter, machen wieder hoch und ein Stück weiter sehen wir von oben, am Moment, da hinten über den Fluss ist ein Baum genau umgekippt und wir klettern da wieder runter und auf den Baum hoch. Also ich zuerst mit Rucksack und schmeiß die Rucksäcke erstmal nur rüber und komm dann nochmal und Sophia kommt mit. Und da ist diese kleine 7-jährige Maus, die da so über diesen Baumstamm läuft und immer so zwischen Papa, ich habe Angst, gib mir deine Hand und ich kann das alleine, lass mich. Irgendwo da dazwischen. Oh, ich würde es mir so wünschen, dass es mit Jesus genauso ist, dass er mit uns unterwegs ist und wenn wir Angst kriegen, seine Hand fassen und ansonsten sagen, hey, komm, lass uns erwachsen werden, wäre doch auch mal eine coole Idee. Ich würde mir das so wünschen. Und dann geht er. Auf der anderen Seite ist es natürlich herausfordernd. Und ich glaube, auch da wieder wäre es Sophia sicherlich genauso gegangen, wie es Petrus und den Jüngern ging. Wir hatten das letzte Mal hier diese Geschichte, wo Petrus auf dem Wasser dann am Ende läuft. Und ich finde das so gigantisch, wie diese Geschichte anfängt, nämlich die fängt damit an, Jesus nötigte die Jünger aufs Wasser zu fahren. Jetzt fragt man sich, warum muss er sie nötigen? Ganz einfach, die hatten so ein bisschen ein Erlebnis mit dem, wo Jesus das letzte Mal gesagt hat, fahrt mal raus. Da ist er auf dem Boot eingepennt und die haben sich darum gekümmert, dass der Kahn noch gerade so übers Wasser kommt. Und das haben die noch so im Hinterkopf und die kannten den See und die wussten, es ist abends und der See ist bekannt dafür, dass es nachts Stürme oder abendliche Stürme dort gibt. Und dann stehen die Fischer so da und sagen, ja, pass mal auf, das letzte Mal bist du eingepennt. Diesmal kommst du noch nicht mal mit und wir sollen hier losziehen. Kannst du knicken. Und Jesus nötigt sie trotzdem, es zu tun. Ich dachte, ja komm, jetzt macht mal. Und noch viel interessanter daran finde ich, dieser Petrus steigt aus dem Boot, wird von Jesus gehalten, zurück in das Boot gebracht. Und manchmal wünsche ich mir das so, dass Jesus so am seichten Ufer mit uns anfängt. Ja, da wo wir noch stehen können, so gerade so bis daher so. Und da können wir doch mal anfangen, auf dem Wasser zu laufen. Das wäre doch cool. Entspannt. Ja, wenn es halt schief geht, ja, oh mein Gott, dann kriegt man halt nasse Füße. Nein, es ist mittels dem Sturm. Es ist da, wo es tief ist, wo es gefährlich ist. Und ich glaube, dass wir aber dort Vertrauen lernen. Und Gott weiß das. Und deswegen tut er das so. Und trotzdem immer wieder die Frage, warum ist das nicht so, dass Jesus so da ist? Jesus erklärt das, bevor er gekreuzigt wird noch. In Johannes 16, ab Vers 4 können wir lesen, Ich habe euch das gesagt, damit ihr euch, wenn die Zeit dafür gekommen ist, an meine Worte erinnert. Bisher habe ich noch nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Jetzt aber gehe ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Stattdessen hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Wahnsinn. Die Jünger waren so traurig, dass es sie noch nicht mal interessiert hat, wohin Jesus geht. Die waren einfach nur fertig, weil er geht. Doch glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Und wenn ich doch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Jesus geht, damit der Heilige Geist kommen kann. Also war es Jesus wichtiger, dass der Heilige Geist bei uns ist, also dass er greifbar für uns ist. Und ich verstehe das ein bisschen mit dem Geist im Gegensatz zu diesem doch etwas körperlichen Jesus, so dieser omnipotente Beistand, der gleichzeitig bei allen sein kann und nicht so, wie das so in der Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt so ist. Der taucht mal bei den Emmausjüngern auf und der ist mal hier, mal da, mal dort. In einer weltweiten Gemeinde ist das ja dann auch ein bisschen rar. Ne? Und nachher, okay, das kann ich nachvollziehen. Und jetzt wird's absolut skurril. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über die Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Die Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Okay. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst der Welt schon verurteilt ist. Okay, dass Gottes Geist überführt, da kann ich mitgehen. Das verstehe ich, damit komme ich gut klar, das kennen wir alle. Ich hoffe, dass ihr das kennt, diese typische Situation, man hat sich etwas daneben benommen und Gott klopft an und sagt, war nicht so toll. Okay, er überführt. Und interessanterweise überführt er nicht ab dem Zeitpunkt, dass man getauft ist, sondern auch schon vorher, er führt die Leute zum Glauben. Das heißt, auch diese ganze Vorstellung, die immer mal so existiert, es gibt da ganze Theologien, die leider darauf aufbauen, dass der Heilige Geist mit der Taufe auf die Menschen kommt. Sorry, aber wenn der Heilige Geist nicht vorher die Leute ziehen würde, würden sie nie getauft werden. Gottes Geist schiebt und zieht unaufhörlich an unseren Herzen. Und wieso zeigt sich die Gerechtigkeit darin, dass Jesus zum Vater geht? Ich kann das theologisch irgendwie fassen, kann sagen, ja, es ist die Herrlichkeit, die er verdient hat, nachdem er für uns gestorben ist, die er beim Vater kriegt, und das ist gerecht. In meinem Herzen kommt das nicht an. Vielleicht ist es ein Stück weit, dass Jesus weg sein muss, damit wir auch erkennen, dass es mehr ist als nur diese Welt. Dass Jesus zum Vater geht, um uns klarzumachen, da kommt noch was. Ich will jetzt für mich persönlich nicht so weit gehen, wie Storch das immer gefasst hat, der gesagt hat, ich bin zum Glauben gekommen, weil ich nicht in die Hölle wollte. Ich glaube, das ist ein guter Anfang, kein guter Grund. Aber da ist was Wahres dran. Ehrlich gesagt, ich verstehe den Satz nicht ganz. Und noch viel geiler, woran merken wir denn, dass der Fürst dieser Welt bereits verurteilt ist? Also ich merke das in meinem Leben nicht unbedingt. Ich kenne die Angriffe. Ich weiß, dass es in der Welt nicht viel Gutes gibt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur aus den Menschen kommt. Und ich mag diese geistigen Kampftheologien auch nicht unbedingt. So dieses, wir müssen gegen den Geist und gegen die Geister ankämpfen. Ja, das gibt es. Und ich glaube, dass es das gibt, dass wir denen nochmal erklären müssen, dass Jesus schon gesiegt hat. Aber Jesus hat gesiegt. Vielleicht geht es nicht um verurteilt. Vielleicht geht es darum, er ist besiegt. Okay. Das ist was, das kenne ich in meinem Leben. Die Macht Jesu über all das, was uns angreift, das kenne ich. Ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Ja, Jesus, nach den 3 Versen glaube ich dir das. Okay, jetzt kommt es wieder da, wo ich einsteigen kann. Okay. Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Und er wird euch nicht seine Anschauung, denn er wird nicht seine Anschauung vertreten, sondern euch nur sagen, was er gehört hat, euch verkündigen, was die Zukunft bringt. Jesus selbst hat mal gesagt, er tut nur, was er den Vater hat tun sehen. Und der Geist tut sozusagen, was er von Jesus aufgetragen gekriegt hat. Es setzt sich sofort, es ist ein schönes Bild in der Dreieinigkeit, dass da eine Einheit drin ist, weil der eine von dem anderen lernt und Auftrag kriegt. Wir kriegen volles Verständnis, keine Lücken mehr. Das ist der Geist der Freiheit und es ist die Freiheit, die uns befreit, wie Paulus an mehreren Stellen sagt. Das Schöne daran ist, es muss nicht vollumfänglich sein, weil es ist ein bisschen individuell. Es wäre ein bisschen eine Illusion zu sagen, wir kriegen den Geist Gottes, so wie Jesus es auch gesagt hat, manche Sachen überfordern euch jetzt noch. Wir kriegen so den Geist Gottes, beziehungsweise der Geist Gottes ist ja schon immer auf uns und irgendwo gibt es so einen Moment, wo er so, und wir wissen alles. Ich glaube, daran würden wir kaputt gehen. Das Schöne daran ist, Gott ist so individuell, dass wir all das wissen, was wir für uns brauchen. Also nicht wir für uns. Der Matze weiß das, was er für den Matze braucht. Der Ant, was für einen Ant braucht. Der Mitch weiß, was er für den Mitch braucht. Gott lebt Beziehung mit uns und das finde ich wunderbar. Es ist nicht so diese Standardausbildung. Kennt ihr Game of Thrones? Kennt das jemand? Nein? Doch, ein paar. Hä? So ganz. Okay. Da gibt es eine Szene, wo Samwell Tarly in die Zitadelle nach Alsace kommt und dort zu einem Meister ausgebildet wird, also in eine riesige Bibliothek kommt, alles Wissen dieser Welt ist dort drin versammelt und den Auftrag, den er kriegt, ist Nachttöpfe lernen. Standardausbildung beginnt eben mit Nachttöpfe lernen. Und man muss sich das so vorstellen, der ist eigentlich jemand, der nicht kämpfen will, eigentlich jemand, der mehr mit seinem Verstand arbeitet als mit allem anderen und gerne liest. Und trotzdem einer, der als erster in diesem Film da einen weißen Wanderer tötet, also in so ziemlich die Schreckgespenster da aus dieser Welt. Und der lehrt Nachtpötte und das ist ihm irgendwann zu viel und er rennt weg. Und genau das gibt's bei Gott nicht. Es gibt bei Gott nicht die Standardausbildung. Gott lässt uns nicht erstmal 5 Jahre lang Nachtpötte lernen. Und sagt, pass mal auf, ich habe hier eine Bibelschule für dich, ich hätte mal noch das für dich, ich hätte mal noch das für dich. Und vielleicht 10, 15 Jahre später bist du so weit, dass ich dich gebrauchen kann. So ist Gott nicht. Gott geht individuell auf uns zu und gibt uns das, was wir in diesem Moment brauchen. Und erfüllt unser Leben mit Wahrheit und mit Trost. Ich habe jetzt hier immer Beistand gelesen in der neuen evangelistischen Übersetzung. Andere Übersetzungen übersetzen das auch richtig mit der Tröster. Und das finde ich so schön. Gott tröstet uns. Der Heilige Geist ist in uns, um uns zu trösten. Es wäre absolut traurig, wenn diese Macht, die er mit sich bringt, das Einzige wäre, was er für uns übrig hat. Ich habe Leute erlebt, die sind in einer enormen Salbung dahergekommen. Das war Wahnsinn, was die an Prophetie mitgebracht haben. Und wenn du 10 Minuten mit denen geredet hast, hast du gemerkt, in deren Herzen sah es aus wie in meiner Wohnung, wenn sich 3 Wochen lang keine Frau angekündigt hat. Es ging auch nicht lang gut. Ja, also keiner von denen, die ich da, sage ich mal so, ein Stück begleiten durfte, ist recht lange vernünftig und mit Jesus unterwegs geblieben. Ich glaube nicht, dass es auf diese Salbung ankommt. Ich glaube, das ist etwas Wunderbares und dass wir darüber lernen, dass diese Welt nicht alles ist. Und das ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir wissen, dass diese Welt nicht alles ist. Dass wir uns nicht in den Dingen der Welt verlieren können. In unseren Job, in der Familie, in materiellen Dingen, unserem Haus, Auto, Boot, was weiß ich. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, dass da mehr ist. Aber es wäre traurig, wenn das alles ist und unser Herz nicht verändert wird. In Jesaja 66 steht: So spricht Yahweh, seht, wie einen Sturm leite ich den Frieden zu dir, der Reichtum der Völker wie einen überfließenden Bach. Trinkt euch an dieser Fülle satt, auf den Armen werdet ihr getragen und auf den Knien wird man euch wiegen. Ich will euch trösten, wie nur eine Mutter trösten kann. Und an Jerusalem findet ihr Trost. Wenn ihr das erlebt, werdet ihr voll Freude sein. Wie frisches Gras sprießt euer Lebensmut. Seinen Dienern offenbart Yahweh seine Macht, aber seine Feinde sind von ihm bedroht. Gott will uns trösten, wie ihn nur eine Mutter trösten kann. Wir kennen immer diesen Gott als diesen Vaterbegriff und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu sehen, aber das ist nicht alles. Gott will uns trösten, wie eine Mutter tröstet. Und ich kann das in meinem Leben nur so sagen, ich habe das erlebt. Ich habe Momente erlebt, in denen mir das Herz zerrissen hat, in denen ich nicht mehr weiß, weiter wusste, in denen ich am Boden war. Ja. Da ist so vieles, was irgendwie schiefgegangen ist. Eine Scheidung hinter mir. So das erste Mal diese traurigen Blicke und die Fragen meiner Mädels. Die ersten Versuche, wieder anzukommen und so die ersten Antworten. Da gibt es meine Frau, die hat gesagt, ja, du bist okay, aber ich kann mit deinen Kindern nicht. Das war hart, das tat weh, das war schwierig. Das ist nicht toll. Und dann kann man sich hinstellen und in die Welt gucken und sagen, es ist alles schlecht. Und selber kann man daran wenig ändern. Aber das Schöne ist, Gott nimmt uns in den Arm. Und Gott geht mit meinen Verletzungen um und sagt darüber etwas anderes, als ich sagen würde. Und ich liebe ein Lied, so was mir die letzte mich das letzte Jahr so bekleidet hat, von Laura Daigle, heißt You Say, und mal ein Stück daraus übersetzt: Du sagst, dass ich geliebt wäre, wenn ich nichts fühlen kann. Du sagst, ich bin stark, wenn ich denke, dass ich schwach bin. Du sagst, ich werde festgehalten, wenn ich zu kurz komme. Und wenn ich nicht dazugehöre, sagst du, ich gehöre dir. Und ich glaube, was du mir sagst. Alles, was jetzt noch zählt, ist, was du über mich denkst. Und Gott hat nur gute Gedanken über uns. Ich durfte lernen, dass ich nicht für Glück und Seelenheil anderer Leute verantwortlich bin, auch nicht innerhalb einer Ehe. Ich durfte lernen, dass Gott mir ein gutes Beispiel sein kann und ich ein guter Vater sein kann und meinen Kindern eine bedingungslose Liebe und Stabilität bieten kann, was sie in den Jahren der Familie nie erfahren haben. Und ich durfte lernen, dass es einen Wert eines Fahrrads nichts mindert, nur weil der Fisch nichts damit anfangen kann. Wir machen uns so abhängig von dem, was andere denken und so wenig von dem, was Gott über uns denkt. Und ich habe die letzten zwei Tage mit meiner großen Tochter verbracht, allein durch den Wald. Wir sind viele, viele Kilometer gewandert, haben gequatscht. Und es gibt ganz, ganz viele Momente, in denen ich einfach nur so stand und so diese Siebenjährige gesehen habe, die mich mitnimmt in ihre Welt. Und ich davor stand und nichts mehr so richtig zu sagen wusste. Ja, es ist nicht anders wie verliebt sein. Es ist wunderbar, einfach so ein Kind zu sehen und zu sehen, wow, hey, es ist umwerfend. Und es ist ein bisschen auch die Rückmeldung, nicht alles falsch gemacht zu haben. Und dann stelle ich mir Gott dabei vor, wie er dasteht und uns ansieht. Wir haben immer so das Gefühl von Gott, der, ja, dieser riesige Gott, dieser allmächtige Gott, ja, das ist alles keine Frage. Aber auch dieser liebende Gott, der uns ansieht, wie nur ein Vater uns ansehen kann und uns tröstet, wie nur eine Mutter trösten kann. Und wenn Gott uns tröstet, wie nur eine Mutter trösten kann, dann heißt es umso mehr, dass wir seine Kinder sind. Und auch das wollen wir nicht vernachlässigen, das nochmal ganz deutlich festzuhalten aus Römer 8. Denn diejenigen, die vom Geist Gottes gelenkt sind, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsst. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Ein Geist, in dem wir Abba, Vater sagen. Wir sagen Papa. So macht uns sein Geist im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir seine Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, die jetzt mit ihm leiden und darum auch Teil an seiner Herrlichkeit haben. Gottes Geist macht uns gewiss, dass wir seine Kinder sind. Und das Schöne ist, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt und ich will es trotzdem wiederholen, das Schöne an so einer Kindschaft ist, dass sie sich ganz schlecht auflösen lässt. Da kann das Kind dreimal sagen, nee, es bleibt das Kind der Eltern. Und so ist es auch mit Gott. Es bleibt unser himmlischer Papa. Und wir werden teilhaben an seiner Herrlichkeit. Und so langsam würde mir an der Stelle schon klar, was es mit dieser Gerechtigkeit zu tun hat. Jesus ist vorgegangen in die Herrlichkeit, um uns ein Stück teilhaben zu lassen, um uns eine Hoffnung auf diese Herrlichkeit zu geben, an der auch wir teilhaben werden. Und am Ende ist mit Jesus spazieren gehen vielleicht auch bloß so ein winziges Stück Herrlichkeit, im Gegensatz zu dem, was auf uns wartet. Und Jesus hat das in diesem ganzen Kontext, aus dem ich diese Johannesstelle rausgenommen habe, also Johannes 15, 17, so die Abschiedsrede, ziemlich deutlich gemacht, dass wir nicht in diese, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht zu dieser Welt gehören. Wir sind nicht mehr Teil der Welt. Und plötzlich wird mir klar, warum der Teufel schon gerichtet ist, weil wir sind raus aus seiner Herrschaft. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Und Gottes Geist ist ein liebevoller Geist, ist jemand, der uns tröstet, aber es bleibt trotzdem der Geist des Allmächtigen und der wird sich mächtig zeigen in unserem Leben. Und wird sich mächtig zeigen in uns und wird nicht ohne weiteres alles andere dulden. Vielleicht sollten wir einfach aufhören zu warten, aufhören zu suchen nach dem, was wir noch klären und vergeben müssen und von dem wir noch frei werden müssen. Ich denke, oftmals ist der Teufel deswegen noch wirksam in unserem Leben, weil er der Vater der Lüge ist und uns eintrichtert, dass Gott vielleicht doch nicht so gut ist und wir noch nicht ganz frei sind und wir noch irgendetwas brauchen und Gottes Geist vielleicht nicht der mächtige ist. Nein, ich denke, wir können uns darauf stellen, was Gott gesagt hat. Wir können uns von der Wahrheit befreien lassen, die der Geist in uns freisetzt. Und deswegen nochmal zurück zu Johannes 16, ab Vers 14. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündet, das hat er von mir empfangen. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Und deshalb habe ich gesagt, was er euch verkünden wird, hat er von mir. Gottes Geist macht die Herrlichkeit sichtbar in unserem Leben. Und wenn diese Welt uns erkennen wird daran, Gott in uns daran erkennen wird, an der Liebe untereinander, dann sollten wir nicht damit das anfangen lassen, einzubrechen, dass wir uns selbst nicht lieben. Es geht nicht darum, jetzt in eine, ja, wie soll ich das sagen, so eine Kultur der Selbstverliebtheit irgendwie reinzubringen. Das glaube ich nicht. Aber wenn wir den Nächsten lieben wie uns selbst, setzt es auch ein Stück voraus, dass wir zumindest mit uns selber auch mal gut klarkommen. Wenn ich mich selber so richtig hasse, wird es zumindest nicht funktionieren. Und gerade hier nimmt uns Gott in den Arm über all das, was gewesen ist, über all unsere Zweifel, über all unsere Dinge, die in unserem Leben auch schiefgegangen sind, die irgendwie nicht gut gelaufen sind. Über jede schlechte Kindheit, über alles hinweg nimmt uns Gott in den Arm und tröstet uns, wie nur eine Mutter trösten kann. Und füllt unser Leben mit Wahrheit und Freiheit und obendrauf mit diesen kleinen, tollen Beweisen, dass diese Welt nicht alles ist. Also lassen wir uns trösten. Hören wir auf, dicht zu machen. Hören wir auf, uns gefangen nehmen zu lassen von einer Idee, dass irgendwie da uns noch was fehlt. Ich glaube einfach, dass Gott seinen Geist in uns gesetzt hat, um uns zu einer Fülle zu führen. Und Paulus ist auch der Meinung. Und genau das will ich sehen. Ich will aufhören, so eine unfertige Haltung einzunehmen. Als müsste ich auf was warten, als müsste ich irgendwas lernen. Ich will dankbar sein dafür, dass Gottes Geist in meinem Leben wirkt und gewirkt hat, bevor ich an ihn geglaubt habe. Und aus dieser Dankbarkeit raus will ich seine Liebe weitergeben. Und Papa, ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Und ich danke dir, dass dein Sohn für uns gestorben ist, auferstanden ist, um zu zeigen, dass der Tod nicht das Ende ist und wieder zu dir gegangen ist, um klarzumachen, dass dort eine Herrlichkeit auf uns wartet, die besser ist als das, was wir hier erleben könnten. Und ich danke dir, dass dein Geist in uns uns tröstet, uns Wahrheit gibt, uns Freiheit gibt und uns über alle unsere Umstände hinwegblicken lässt zu dir. Lass uns das nie vergessen, lass uns das ganz sehr zum Lebensstil werden, dass wir mit dir rechnen und mit deinem Wirken in unserem Leben. Dass es kein besonderer Hype ist und keine besondere Salbung mehr, dass wir gar nicht mehr darüber reden, sondern weil es Normalität ist, dass du in uns wirkst, in unserem Leben wirkst, mit Trost, mit Wahrheit und auch mit den übernatürlichen Dingen. Amen.